Lass uns bitte das Wort Gottes aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 12. Und ich möchte noch ein bisschen weitergehen in diesem Gesamtthema Gemeinde in der Endzeit. Wir haben gehört über die kommende Herrlichkeit, wir haben gehört über die Dunkelheit und über den Konflikt, auf den wir geradewegs zusteuern. Und je mehr wir uns hingeben dem Herrn und seiner Herrschaft und seinem Wort, umso schneller kommen wir schon hinein in diesen Konflikt. Aber sehr bald wird es auch ein globaler Konflikt werden zwischen der Braut und der Hure. Und jeder Einzelne, der sagt, ich gehöre zu Gott, ich glaube an Jesus, jeder Einzelne wird in den nächsten Jahren eine Entscheidung treffen müssen, von welcher Kraft er sich ziehen lassen will und wo dann schließlich zu welcher Gruppe er am Ende gehört. Ob das der Geist der Welt ist, der humanistische, antichristliche Geist, und er wird landen in dieser Gruppe der Hure, oder ob es der Heilige Geist ist, der uns die Schönheit des Bräutigams offenbaren will und uns die Gesinnung der Braut geben will. Und dieser Konflikt wird nicht einfach sein, und der wird viel oder sogar alles von uns verlangen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sowas hört und irgendwie dann sein eigenes Leben anschaut, dann kann man schon Bedenken kriegen oder vielleicht sogar Ängste und sagt, ja, aber wo bekomme ich die Kraft her, so kompromisslos zu sein, so stark zu sein, so fähig zu sein, mich von Leiden nicht erschrecken und abschrecken zu lassen? Das ist eine berechtigte Frage. Und Gott beantwortet diese Frage. Und ich versuche, eine Antwort zu geben in dieser Botschaft. Offenbarung, Kapitel 12. Ich lese mal ab Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und er hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Hier sehen wir die Heiligen, sie überwinden den Teufel, sie überwinden den Verkläger der Brüder. Das heißt, sie geben nicht nach, sie weichen nicht zurück, sie lassen sich nicht erpressen, sie lassen sich nicht bedrücken, sie sind nicht in der Defensive, sondern sie wehren sich und sie benutzen die Waffen, die Gott ihnen gegeben hat, und sie überwinden den Teufel. Das ist ein wesentlicher Aspekt unseres Erbes, dass wir von Gott Macht bekommen, wenn wir in seinen Bahnen wandeln und wenn wir lernen, das anzuwenden, was Gott uns gegeben hat. Wir können und wir sollen den Teufel überwinden. 1. Johannes 2, 14 wird von den jungen Männern gesprochen, und das ist sicherlich nicht eine Altersgruppe, sondern es ist eine geistliche Reifestufe. Von den jungen Männern wird gesagt, dass sie stark sind und dass sie den Bösen überwunden haben. Sie haben den Teufel überwunden. Und das Wort Gottes bleibt in ihnen. Das Wort Gottes entfaltet eine Stärke in uns. Das Wort Gottes ist eine mächtige Waffe, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen dieses Wort anwenden und wir müssen üben. Im Hebräerbrief heißt es, da sind Menschen, die sind stark geworden im Kampf. Viele sagen, ja, ich muss erst stark werden und dann kann ich in die Schlacht gehen. Nein, im geistlichen Leben ist es anders. Auf dem Schlachtfeld wirst du stark. Indem du kämpfst, wirst du stark. Sie haben Kraft oder Stärke gewonnen im Kampf. Nicht zu Hause im Trainingslager und wenn sie dann sich fit fühlen, dann gehen sie auf die Schlacht. Nein, im geistlichen Leben ist es anders. Wir gehen mit Zittern und Bangen und Zagen, wir gehen aufs Schlachtfeld und wir sagen, Herr, wenn du nicht mit mir bist, ich werde es nicht schaffen. Und das ist die Voraussetzung, dass der Herr mit uns ist. Weil die sagen, ach der Teufel, das ist easy. Die fallen wie die Fliegen. Die werden nicht standhalten können. Die auf sich selbst vertrauen, die in Anmaßung und Überheblichkeit sind, die sich lustig machen über den Teufel, ihr Lieben, das ist eine gefährliche Sache. Die sich lustig machen über den Teufel. Sie werden die Ersten sein, die niedergemäht werden. Bevor sie überhaupt gucken können, da fallen sie schon. Der Herr gibt uns Waffen. Und diese Waffen sollen wir gebrauchen. Und indem wir sie gebrauchen, wachsen wir in Stärke und in der Kraft zu überwinden. Hier, diese Heiligen, die hier beschrieben sind, sie überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Drei Dinge sind es, die sie zu Überwindern gemacht haben. Das ist das Blut des Lammes. Und das bedeutet ein Wissen, eine Gewissheit über die Macht der Erlösung, über die Macht des Blutes Jesu. Und dieses Blut wird angewandt durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie reden von dem, was das Blut des Lammes für sie tut. Als damals die Nacht der Befreiung für Israel war, sie mussten das Blut an die Pfosten ihres Hauses tun. Und wo der Todesengel das Blut sah, musste er vorübergehen. Dort konnte er kein Haus betreten. So haben sie Schutz gehabt durch das Blut des Lammes. Heute haben wir das Blut als eine geistliche Realität. Es ist nicht ein sichtbares Blut, das wir irgendwie mit einem Pinsel oder so nehmen können, an unsere Tür streichen sollen. Aber das Blut ist eine geistliche Realität. Die Bibel redet davon, dass es lebendig ist. Ja, wie kann das Blut eines Menschen vor 2000 Jahren vergossen, wie kann das heute noch lebendig sein? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Weil dieses Blut ist vom auferstandenen Herrn Jesus in den Himmel gebracht worden. Der Hebräerbrief sagt, durch sein Blut hat er die himmlischen Heiligtümer gereinigt. Das heißt, die Sünde der Menschen hat Dreck im Himmel verursacht. Und da musste im Himmel eine Reinigung vollzogen werden. Und das ist geschehen durch das Blut Jesu, das er selber als ein Hohepriester in das himmlische Heiligtum gebracht hat. Viele, viele wissen das nicht. Viele wissen das nicht, aber das ist, was die Bibel sagt, und es ist wichtig zu wissen. Er ist unser Hohepriester und er hat das Blut in den Himmel gebracht. Und dort ist das Erlösungswerk vollendet worden. Und danach, dann hat er sich gesetzt. Dann war alles fertig. Das Blut ist lebendig, es ist im Himmel, es ist real, es redet. Es hat nicht geredet, es redet jetzt. Es redet, das Blut redet, sagt die Bibel. Sagt, wie kann Blut reden? Weiß nicht, aber ich weiß, dass es redet. Es gibt einige sehr powervolle Dinge, die sind für unser Spatzenhirn einfach eine Nummer zu groß. Und da können wir uns anstrengen, wie wir wollen, da werden wir nie verstehen. Aber wir können glauben und wir können sagen, wenn Gott es sagt und Gott lügt nicht und Gott ist der, der für mich ist und der nur die Wahrheit sagt, ich vertraue ihm. Jesus hat nicht gesagt, folge mir nach und verstehe alles. Sondern folge mir nach, vertrau mir, es ist so, wie ich sage, nimm die Dinge, die ich dir anbiete, im Glauben, nimm es an. Das Blut Jesu ist im Himmel und es redet und es ist seine Macht. Und wenn es auf deinen Lippen ist, indem du von dem Blut redest, dann ist es nicht nur im Himmel, dann ist es auch auf der Erde. Und dann ist es eine mächtige Waffe. Niemand weiß mehr, was für eine heilige, mächtige Sache das Blut Jesu ist, als der Teufel. Niemand. Niemand weiß das mehr. Und wenn wir uns öffnen und sagen, Heiliger Geist, ich will dir vertrauen und ich will diese Waffe anwenden, dann werden wir sehen, dass wir durch das Blut Jesu, dass wir dem Teufel vorhalten und sagen, zwischen dir und mir ist das Blut. Verstehst du? Zwischen dir und mir ist das Blut. Und du wagst es nicht, darüber zu gehen. Du wagst es nicht. Wir kommen nicht in eigener Stärke, wir kommen nicht in eigener Weisheit, wir kommen nicht in eigener Kraft, sondern wir nutzen das, was Gott uns gegeben hat. Das Blut ist vergossen für uns. Und durch das Blut, das wir anwenden, an das wir glauben, erleben wir, wie wir frei sind, frei bleiben von Bedrückung, von Anklage, von Unsicherheit und Minderwertigkeit und all diesen Dingen, die uns irgendwie hindern wollen, hindurchzudringen in die Gegenwart Gottes und das zu genießen. Wir sind bejaht, wir sind angenommen, wir sind beim Vater. Er hat Ja zu uns gesagt, der Vater lächelt über mir. Er lächelt nicht, weil ich so klasse bin. Er lächelt, weil er sieht, dass ich mein Vertrauen auf Golgatha setze. Darum lächelt der Vater. Halleluja. Jeder von uns kann das, egal wie dick wir drin sind in irgendwelchen Bindungen und Abhängigkeiten und Sünden und so weiter. Jeder kann sagen, ich setze mein Vertrauen auf Golgatha und versuche nicht immer gut zu sein aus eigener Kraft und versuche mit meinen kleinen, mickrigen, frommen Werken irgendwie Gott zu beeindrucken und Gott dazu zu bringen, endlich einmal zu lächeln. Nein, Gott lächelt wegen Golgatha. Wegen Golgatha hat er ein dickes, großes Ja in seinem Herzen und das wird nie wieder zurückgenommen. Aber der Teufel verklagt uns. Und das heißt, der Teufel verdreht das Bild Gottes. Verdammnis ist doch deswegen so schlimm und nur so lange wirklich schlimm, weil immer dieses Ding da ist. Ja, vielleicht ist es doch Gott, vielleicht hat Gott sich abgewandt, vielleicht habe ich irgendwas Schlimmes gemacht, vielleicht die unvergebbare Sünde und irgendwie Gott ist jetzt nicht mehr auf meiner Seite und wer weiß und ich kann jetzt gar nichts mehr tun. In dem Moment, wo du verstehst, es ist wieder mal der Teufel, es ist Verdammnis, hast du schon 80% der Geschichte erledigt. Dann musst du nur noch deine Waffe nehmen und dich zur Wehr setzen und sagen, das Blut Jesu hat alle meine Sünden vergeben, das Blut Jesu ist meine Reinigung. Durch das Blut Jesu bin ich nahe geworden, Epheser 1,7, wir sind nahe geworden durch das Blut. Wir sind in seiner Gegenwart, wir haben ihn, wir haben Erlösung, wir haben sie, wir versuchen sie nicht zu kriegen, wir hoffen nicht sie zu bekommen, wir haben sie, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir haben und wir genießen, Halleluja. Das Blut ist eine machtvolle Realität und das Blut wird wirksam, wenn du dein Vertrauen darauf setzt und wenn du deine Worte dazu tust. Du musst reden von dem, was das Blut für dich getan hat, was das Blut bedeutet, was das Blut für eine herrliche, machtvolle Sache ist, die dich schützt. Du musst reden von der Kraft des Blutes. Halleluja, Halleluja, du musst davon reden. Du musst es nehmen, du musst daran glauben. Ihr Lieben, ich glaube tatsächlich, nicht weil ich irgendwie jetzt rückfällig bin und irgendwie katholisch werde oder irgendwie sowas, ganz bestimmt nicht, da habe ich keine Sorgen. Aber ich glaube, das Abendmahl ist mehr als nur ein Gedächtnismahl. Ich glaube, dass es geistliche Realitäten gibt, dass geistliche Kräfte freigesetzt werden. Das ist immer noch Toastbrot, das ist nicht der Leib Christi. Das weiß ich sehr wohl. Aber indem ich es nehme und glaube, dass der Leib für mich gegeben ist, indem ich den Wein trinke und glaube, dass das Blut für mich vergossen worden ist, da werden geistliche Kräfte freigesetzt werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Und da empfinde ich, dass die Reformation bestimmte Dinge dort damals nicht gesehen hat. Und das alles irgendwie reduziert hat auf eine Minute, wo man jetzt mal irgendwie noch einmal zurückblickt und denkt an einen historischen Moment und denkt an die Erlösung. Ihr Lieben, da ist viel, viel mehr als nur, dass wir an etwas denken. Wir empfangen etwas. Wir empfangen etwas. Wir empfangen Kraft. Da ist Kraft in dem Blut. Und wir sprechen davon. Und weil wir davon sprechen, nutzen wir die Waffe des Wortes. Wir überwinden die Macht der Finsternis. Wir überwinden Anklage, Verdammnis. Wir überwinden die dunklen Dinge, die der Teufel immer wieder gegen uns bringen will. Durch das Wort unseres Zeugnisses. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir schwach, bedrückt, entmutigt, frustriert und hoffnungslos sind. Es ist nicht der Wille Gottes. Kinder Gottes zeichnen sich nicht aus dadurch, dass sie irgendwie so schwabbelig und schwach und kurz vorm Umfallen sind. Kinder Gottes sind stark, die heben ihr Haupt hoch. Die wissen, wer sie sind. Die wissen, dass Gott lächelt. Warum soll ich traurig und bedrückt einhergehen, wenn er lächelt? Es gibt keinen Grund dafür. Halleluja. Aber dann ist etwas anderes noch hier, was auch dazugehört. Und wenn das nicht dabei ist, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Da ist eine Haltung. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Du kannst das Blut haben, du kannst vom Blut reden, aber wenn du nicht eine Haltung hast, die hier so genannt wird, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, dann wirst du nicht sehr weit kommen mit den beiden anderen Dingen. Nur im Dreierpack ist das eine unüberwindbare Geschichte. Nur wenn diese drei Dinge zusammenkommen, das Blut und das Zeugnis, unser Bekenntnis des Glaubens und eine Haltung, wir lieben unser Leben nicht bis zum Tod. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass wir uns entscheiden oder dass wir irgendwie freiwillig uns melden, in den nächsten 10 Minuten Märtyrer zu sein. Sondern es ist die Haltung, die jeder Jünger hat. Jesus sagt, wer sein Leben sucht zu erhalten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn wir unser eigenes Leben, unsere eigenen Vorteile, unsere eigene Bequemlichkeit, unsere eigenen Wünsche und Ziele und unsere eigenen Lüste, wenn wir die behalten wollen, wir werden das Wesentliche im Leben, nämlich das Leben aus Gott, verlieren. Aber wenn wir bereit sind, diese Dinge loszulassen und nichts festhalten, ihr Lieben, die Grundhaltung eines Jüngers ist loslassen, nicht festhalten. Philipper 2, Jesus hat alles losgelassen. Er hat nicht beansprucht, irgendwer zu sein, irgendwas zu haben und irgendein Ansehen, irgendeine Ehre, irgendeine Macht, irgendeinen Einfluss zu haben oder irgendetwas. Er hat alles losgelassen. Und das Einzige, was er festgehalten hat, ist, ich will mein Leben geben, ich will dienen. Das hat er nicht losgelassen. Alles andere hat er losgelassen. Und er hat sich erniedrigt und ist ein Diener geworden, ist gehorsam geworden bis zum Tod. Das heißt, er hat gesagt, wenn Gott etwas von mir will, dann spielt es keine Rolle, ob das groß oder klein ist, ob das schwer ist oder ob das leicht ist. Es geht nur darum, will es Gott, dann will ich es auch. Ist es der Wille Gottes, dann will ich es tun, weil ich den Vater liebe. Das war die Gesinnung Jesu. Und Paulus sagt, diese Gesinnung sei in uns allen. Diese Gesinnung ist der Schlüssel zum Überwinden. Und nur Gott, der Heilige Geist, kann immer stärker und immer klarer diese Gesinnung in uns wirken. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen, dass dieses Leben aus Christus sich in uns formt und wieder neu Gestalt gewinnt und hervorkommt. Darum haben wir den Heiligen Geist, um in einer Gesinnung der Selbstverleugnung zu leben. Halleluja. Und Selbstverleugnung ist nicht irgendwas Religiöses. Du wirst von Freunden eingeladen zum Essen und sie sagen, ja, bestell, was du willst. Und du bestellst die billigste Wassersuppe, weil du bist es ja nicht würdig. Die anderen dürfen alle schlemmen, aber du musst dich selbst verleugnen. Du nimmst die billigste Brühe mit 3 Nüdelchen da drin und sagst, das ist gerade recht für mich, ich bin ja nichts. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es gibt Leute, die sind so religiös, die Selbstverleugnung ist nicht das. Das ist nicht Selbstverleugnung. Eine Gesinnung, wo wir nichts festhalten, wo wir nichts beanspruchen, wo wir nicht um Macht, Ehre, Einfluss, Ansehen, Größe oder Anerkennung kämpfen, sondern wo wir einfach nur sagen, wir wollen dienen. Und weißt du was? In der Welt, auch in der christlichen Welt, so viele Leute wollen nach oben. So viele Leute benutzen die Gemeinde als eine geistliche Karriereleiter. Und sie planen ihre Karriere. Und wenn sie sich nett anstrengen und immer schön lächeln zum Pastor, vielleicht werden sie eines Tages Hauskreisstellvertreter. Und wenn sie so weitermachen, vielleicht sogar Hauskreisleiter. Und wenn sie dann noch weitermachen, vielleicht sogar Regionalleiter über mehrere Hauskreise. Und wer weiß, wenn sie weiter kräftig buckeln und so tun, als wenn sie mit allem einverstanden sind und immer schön nett sind und immer schön fleißig sind, vielleicht sogar eines Tages werden sie Ältester, wer weiß. Und die Leiter geht ja noch weiter. Man kann ja noch Pastor werden, man könnte ja noch Apostel werden. Da gibt's ja noch gewaltige Aufstiegschancen. Das Problem ist, es sind zu viele mit dieser fleischlichen Gesinnung unterwegs. Und sie benutzen ihre Ellbogen. Und wenn du einem solchen zu nahe kommst, seine Ellbogen könnten kräftiger sein als deiner. Und du hast gerade eine schöne Stufe erklommen und dann macht er so und dann fliegst du wieder runter. Und da ist sehr viel Streit und sehr viel Durcheinander und sehr viel Unfrieden und sehr viel Stress auf diesem Weg nach oben. Aber weißt du, wenn du durchschaust, was das für ein Spiel ist, und wenn du durchschaust, hey, das ist ja dasselbe, was wir früher in meinem Kegelclub gemacht haben. Oder im Kaninchenzüchterverein oder im Taubenzüchterverein. Das sind ja dieselben Machtspiele. Da ist ja überhaupt kein Unterschied. Wenn du das erstmal durchschaust und sagst, ja, was ist denn der Wille Gottes? Das ist doch nicht normal, dass wir da alle im Kampf sind. Und dass da Streit ist und Stress ist und Eifersucht und Misstrauen. Und warum der jetzt wird befördert und warum ich nicht? Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal bald, ich bin ja schon so lange da, nicht wahr? Und habe mir noch nichts zu Schulden kommen lassen. Da ist doch mal jetzt endlich eine Beförderung dran. Lieben, das ist alles Fleisch. Das Fleisch will gesehen werden. Das Fleisch will geehrt werden. Das Fleisch will Einfluss haben. Das Fleisch will Macht haben. Und Erlösung heißt, wir dürfen dieses ganze Zeug loslassen. Das ist Erlösung. Wir spielen die Machtspiele. Die Ich will Nummer eins sein. Ich will im Mittelpunkt sein. Ich will aber mehr zu sagen haben als die anderen, weil ich war schließlich jahrelang auf der Unität und habe so viele kluge Dinge im Kopf. Wir spielen diese Machtspiele einfach nicht mehr mit. Wir wählen den Weg Jesu. Und das Schöne ist, unten ist so viel Platz. Weil die wollen ja alle nach oben. Unten gibt es keine Konkurrenz. Da kannst du im Dienen dich austoben. Unten, auf der Stufe der Dienerschaft, des Lebens loslassen, gibt es keinerlei Machtkämpfe, keinerlei Konkurrenz. Du kannst, hey, geh mal weg, ich will jetzt dienen. Nichts da. Da kannst du dich voll ausleben. Halleluja. Halleluja. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Du musst nur mal klug rechnen. Was willst du am Ende haben? Nichts oder alles? Und wenn du alles haben willst, dann musst du jetzt nichts werden. Und wenn du nichts haben willst, musst du jetzt alles werden. Ganz einfach. Weil Jesus durchgehend in dieser Haltung gelebt hat. Darum hat Gott ihn erhöht. Darum hat Gott ihn erhöht. Und über alle Namen gesetzt. Ihn hoch erhoben. Und ihm diese Position der Autorität und der Anerkennung gegeben. Das ist, wie geistliche Autorität wächst. Indem wir uns erniedrigen, indem wir Diener werden und indem wir loslassen. Und wir müssen die Schönheit dieser Gesinnung sehen. Das muss uns berühren. Und wir müssen sehen, wow, so hat Jesus gelebt. Das ist die Gesinnung, die zu wirklichem Segen führt. Das ist, was Gott wohlgefällig ist. Und wir sind dafür da, um Gott wohlgefällig zu sein. Das ist unser Auftrag. Das ist, wozu wir gerufen sind. Und das ist unser großes Problem. Ich sagte es gestern schon, einen schier unendlichen Büchermarkt haben wir, aber wie viele wirkliche Bücher über Demut kannst du mir nennen, die brauchbar sind? Ich kenne 3 gute und eins davon findest du auf keinem charismatischen Büchertisch, weil die Charismatiker so blind sind und sie kennen andere Moore nicht. So, da bleiben noch 2 übrig. Wenn du auf einen normalen Büchertisch guckst. Wie kann das sein, dass das, was für Gott das Wichtigste ist, Jesus sagt, komm zu mir, lernt von mir, ich bin demütig, von Herzen demütig und sanftmütig. Und wir lernen Dämonen austreiben. Wir lernen Gemeindewachstum. Wir lernen Power Evangelism. Wir lernen prophetische Ministry. Wir lernen zu predigen. Wir lernen alles. Aber das Einzige, was Jesus gesagt hat, was wir wirklich lernen sollen, ist Demut und Sanftmut. Irgendwie ist die Gemeinde nicht synchron mit dem Heiligen Geist, habe ich den Eindruck. Wir haben eine Menge Ideen, eine Menge Ziele, eine Menge Pläne und denken, ja, irgendwann muss Gott das doch mal anerkennen. Warum lassen wir nicht alles los und sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille? Was willst denn eigentlich du? Was ist denn dir eigentlich wichtig? Jetzt habe ich jahrzehntelang dir in den Ohren gelegen, was mir alles wichtig ist und was ich alles von dir haben will und was ich erwarte und was ich im Glauben erreichen will. Jetzt entrümpel ich mal und schmeiß das ganze Zeug raus und sage, Herr, ich habe jetzt gar nichts. Was willst denn du? Was ist dir wichtig? Und dann werden wir verstehen. Ich sage, komm zu mir und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Das ist, was wir lernen sollen. Wenn wir das lernen, wir bekommen alles andere, was wir immer versucht haben zu erreichen und nie gekriegt haben. Alles wird uns gegeben werden, wenn wir erst einmal im Herzen synchron laufen mit Gott. Wir werden keinen Mangel haben. Wir werden keinen Mangel haben. So viele Leute gehen zu Seminare über Wohlstand und bauen ihren Glauben auf angeblich und hoffen irgendwann in diese Zone zu kommen, wo Gott im Überfluss sie segnet. Und wie wenige erleben diesen Überfluss? Wie wenige? Weil Gott nicht gesagt hat, der Überfluss kommt, indem du Überfluss suchst, sondern der Überfluss kommt, indem du Gott suchst und ein Herz suchst, das mit ihm übereinstimmt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird dir hinterhergeworfen. Amen. Amen. Unsere Ziele sind verkehrt. Unsere Ideen, worum es wirklich geht, ist verkehrt. Und wir müssen einmal Inventur machen. Was machen wir eigentlich? Worum geht's uns eigentlich? Im Hebräerbrief 2,1 heißt es, wir müssen auf das gehörte Wort genau achten, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Ich fürchte, da sind so viele Christen, die gleiten am Ziel vorbei. Ich meine, was für ein schönes Wort, gleiten, ja? Das ist so elegant, so anmutig, so grazil, aber eben vorbei, grazil daneben. Und dann ist es egal, ob das grazil war oder irgendwie mehr so plump, bäuerlich. Daneben ist daneben. Da kriegst du für grazil nicht noch paar Bonuspunkte oder sowas. Was zählt ist, ob wir das Ziel getroffen haben oder ob wir es verpasst haben. Das zählt. Und jemand hat diesen tiefen Satz gesagt. Ich sage ihn jetzt einmal, du kannst ihn mitschreiben oder von der CD dir dann abschreiben und dann zu Hause darüber nachdenken. Der ist ziemlich schwer, aber sehr tief und sehr wichtig. Und wir brauchen lange Zeit, bis das wirklich Klick macht. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja, ich weiß, ihr habt es nicht verstanden, aber schreib's mit. Meditiere darüber, lass es einsinken. Nach was suchst du eigentlich? Was willst du? Was ist dein Ziel im Leben? Und nur wenn du das Ziel Gottes wählst, wirst du wirklich vorankommen. Wirst du wirklich in Gemeinschaft mit Gott vorangehen und sehen, die Hand Gottes ist auf meinem Leben. Und Gott will nichts anderes, als dass du Raum machst für das, was von ihm kommt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ein Herz, das mit Gott übereinstimmt, das mit Gott synchron ist. Und das kann nur Fortschritte machen in unserem Leben, wenn wir anfangen, uns auszustrecken, das Herz Gottes zu entdecken, wenn wir uns ausstrecken, zu sehen, wie ist er denn eigentlich, was will er denn eigentlich, was ist ihm wichtig? Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt des Herzens Gottes. der fast nirgendswo verkündigt wird, der fast nirgendswo als ein erstrebenswertes, nachahmenswertes Ziel erkannt wird und dann ergriffen wird und dem nachgegangen wird. Aber das wäre die Lösung für so viel Chaos und Durcheinander, das wir haben im Volke Gottes. Hebräer 1, Vers 9 redet von Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum, weil Jesus diese Gesinnung hatte, darum hat Gott ihn gesalbt mit Freude, mehr als alle anderen. Die Quelle der Freude Jesu war nicht, dass 5000 Leute kamen, seiner Predigt zu lauschen. Die Quelle seiner Freude war nicht, dass wieder mal ein Wunder funktioniert hat. Oder dass die Jünger so hübsch brav waren und alles richtig gemacht haben. Oder dass irgendwie ein schöner Sonntag war. Die Quelle seiner Freude war die Herzensübereinstimmung mit dem Vater. Der Vater liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Und Jesus hat dieselbe Haltung gehabt auf Erden. Und hat damit Gott gefallen. Und deswegen hat Gott ihm durch diesen Strom von Freude gezeigt, das ist gut so, mein Sohn, bleib auf dieser Spur, das gefällt mir, daran habe ich wohlgefallen. Und weil wir ein humanistisches, religiöses, völlig verdrehtes Bild von Gott haben, und keinen Gott kennen, der Sünde hasst. Deswegen fallen wir herein auf den humanistischen Geist und wir werden immer verdrehter und wir werden immer mehr infiziert von diesem Gift, dass wir doch das Böse tolerieren sollen. Die meinen das doch auch gut. Jesus hat das Böse gehasst. Menschen, die Böses getan haben, geliebt, aber das Böse hat er gehasst. Und heute die Menschen, speziell religiöse Menschen, sie verlangen, wenn du sie wirklich liebst, dann darfst du das Böse, was sie tun, nicht hassen. Wenn du sie wirklich liebst, dann darfst du das Böse, das sie tun, nicht hassen. Das ist ihre Forderung. Wenn du das Böse brandmarkst, wenn du das Böse hasst, wenn du das Böse nennst, wie Jesus es nennt, dann bist du böse, dann bist du nicht lieb. Das ist eine der gewaltigsten Täuschungen, die im Hause Gottes toleriert werden. Und viele sind unter diesem Nebel. Und aus diesem Grund haben wir eine Seelsorge, die versucht, Menschen zu helfen, ohne sie in die Buße zu führen, ohne ihnen einen Gehorsamslebensstil beizubringen. Und das wird niemals funktionieren. Und aus diesem Grunde sind wir nicht entschieden und klar, mit mutwilliger, fortgesetzter Sünde so umzugehen im Haus Gottes, wie die Bibel gebietet, dass man umgehen soll. Und die Leute haben Hemmungen und sagen, das können wir doch nicht machen, wir müssen doch lieb sein. Da ist ein gewaltiger Stolz in dieser religiösen Liebe. Man will lieber sein als der liebe Gott. Man maßt sich an, ja, Gott ist ja hart, Gott ist ja grausam, Gott ist ja brutal, Gott ist ja ohne Empfinden, Gott ist ja ohne Erbarmen, aber wir werden lieb sein. Das ist so ein Stolz in dieser falschen Liebe drin. Und das blüht in so vielen Gemeinden. Und überall, wo dieser Geist toleriert wird, ist nicht die Furcht des Herrn. Ist nicht die Furcht des Herrn. Und keine tiefe und keine bleibende, süße, ermutigende, tröstende, heilende, belebende, erfrischende Gegenwart Gottes. Wo dieser eklige religiöse Geist der falschen Liebe toleriert wird, hast du alles, aber nicht die Gegenwart Gottes. Weil Gott sich längst verabschiedet hat, weil er permanent beleidigt wurde, weil er permanent gekränkt wurde. Und wenn wir das tun mit dem Heiligen Geist, dann flattert er davon. Da können wir uns tausendmal hinstellen und sagen, ja, aber der Herr sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen, wir sind eben nicht mehr in seinem Namen zusammen. Wir benutzen nur noch Formeln. Verstehst du? Betrübt nicht den Heiligen Geist, sagt Paulus. Und die Rettung aus diesem Sumpf des Humanismus ist das Wesen Christi. Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Erstmal brauchen wir Offenbarung. Unser Gott ist ein hassender Gott. In mancher Gemeinde, wenn ich das verkündige, die Leute gucken mich an und überlegen, schmeißen wir ihn jetzt von der Kanzel oder geben wir ihm noch 5 Minuten. Unser Gott ist ein hassender Gott. Er hasst die Sünde, er hasst das Böse, er hasst den Stolz, er hasst die Anmaßung. Und er darf das, denn er ist Gott und was er tut, ist richtig. Die Bibel ist voll davon, dass Gott Lüge, Intrige, Betrug, Täuschung, Verrat und vieles andere, dass er das hasst. Die Bibel ist voll davon. Aber wir haben einen anderen Gott erfunden, den Lieben. Weil Gott Liebe ist, muss er das Böse hassen. Wenn er nicht das Böse hassen würde, wäre er nicht Liebe. Weil das Böse zerstört Beziehungen. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Sünde zerstört. Und wenn Gott nicht das, was zerstört, zerstören würde, wäre er nicht Liebe. Aber Gott ist nicht so. Gott ist klar. Einer hat es versucht, im Himmel da oben Theater zu machen. Und sofort wurde da rausgeschmissen. Und wir beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber wir wagen nicht Menschen, die rebellisch sind, die ungehorsam sind, die in Unreinheit leben. Ich rede nicht von willigen Menschen, die einmal fallen und denen tut das furchtbar leid und sagen, Herr, hilf mir, stabil zu werden. Sondern ich rede von Menschen, wenn du die ansprichst, die sagen, was willst denn du? Das ist doch nichts, das ist doch normal. Ich meine, ich kenne Leute, die machen viel Schlimmeres. Kümmere dich mal um die. Wer seine Sünde rechtfertigt und schönredet und verharmlost, hör gut zu, weil wir haben solche Mühe, Stolz griffig zu machen oder zu verstehen. Wer seine Sünde verharmlost und auf andere hinweist, die noch viel schlimmer sind, wer kein Interesse daran hat, da rauszukommen, wer sagt, hey, so ist das nun mal, wir sind Menschen, das musst du verstehen. Und wer seine Sünde rechtfertigt, beweist damit, dass er von Stolz in seinem Herzen getrieben und motiviert ist. Hallo. Ja, aber wir dürfen doch nicht richten über andere. Es gibt Bibelstellen, die verbieten richten und es gibt Bibelstellen, die gebieten richten. Schon mal gesehen? Ja, wie jetzt? Da sagt der Heilige Geist, richtet nicht. Und dann sagt Paulus im Heiligen Geist, richtet ihr, die drinnen sind? Ja, wie denn jetzt? Sollen wir oder sollen wir nicht? Was wir nicht dürfen, ist uns überheben über Menschen. Menschen verachten, Menschen ablehnen. Aber was wir tun müssen, das Böse, dass Menschen tun, Böse nennen und sie auffordern, das Böse zu lassen und ihnen jede Hilfe zuteil werden zu lassen, die dazu angetan ist, sie aus dem Bösen herauszuholen. Das ist unsere Aufgabe. Und wer nicht vom Bösen lassen will, chronisch, als Lebensstil, gehört nicht in die Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Das ist, was ich lese in meiner Bibel. Früher gab es noch dieses Wort, ich glaube, die allermeisten kennen kaum noch das Wort. Früher gab es noch das Wort Gemeindezucht. So ganz hinten in Erinnerung. Ja, stimmt, ehrlich, ja. In 60er Jahren, ja, doch, da gab es noch dieses Wort. Da gab es sogar Bücher darüber. Finde mal auf Büchertischen von charismatischen Gemeinden ein Buch über Gemeindezucht und nenn mir den Titel. Ich bin brennend interessiert. Bitte. Ich habe auch welche im Schrank, aber nicht von charismatischen Büchertischen. Weil unser Gottesbild falsch ist, ist unser Lebensstil falsch und unsere Sichtweise von Gemeinde verkehrt. Und die Kur für die Gemeinde besteht nicht darin, dass wir irgendwie ein bisschen mehr peppig werden, ein bisschen lockerer werden, ein bisschen attraktiver werden für die Welt, sondern wir müssen wieder attraktiv werden für Gott. Wir müssen attraktiv werden für Gott. Wir müssen eine Herzensübereinstimmung suchen. Wir müssen einen hassenden Gott sehen und unser Herz muss jubeln. Nicht, oh wie, oh er hasst, oh. Sondern Halleluja, mein Gott ist ein hassender Gott. Er wird niemals mit dem Bösen paktieren. Er wird niemals das Böse gut nennen. Niemals. Weil das so ist, kann ich ihm vertrauen. Wir haben nicht einen Gott wie die Inder, die Kali mit zwei Gesichtern. Und man weiß nie, welches Gesicht zeigt sie mir heute. Und man muss mit viel Angst gewaltige Opfer bringen. Du weißt, wer Kali ist, nicht wahr? Ja. So ist nicht unser Gott. Unser Gott hat ein Gesicht und hat eine Sprache und er wird nicht ändern, was aus seinem Mund gegangen ist. Und was er vor 2000 Jahren böse genannt hat, ist heute immer noch böse. Was vor 2000 Jahren ein Horror für ihn war, ist heute immer noch ein Horror. Und wir sind seine Kinder und wir sind seine Nachahmer. Wir sollen werden wie er. Und bevor wir nicht gedanklich zustimmen, kann Gott nie Maß in uns dieses Herz wirken. Verstehst du das? Solange das, oh nein, ich darf nicht hassen. Psalm 97. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Das ist ein Befehl, dass du verpflichtet bist, wenn du Gott gehorsam bist. Du bist verpflichtet zu lernen, das Böse zu hassen. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Und um dieses Argument, ja, das ist ja Altes Testament, zu entkräften, gehen wir mal zu Römer 14. Verabscheut das Böse. Was ist verabscheuen? Einen Ekel, einen Horror empfinden. Das ist, wenn du da in Strongs nachliest, die Erklärung von diesem Wort verabscheuen. Einen Ekel oder einen Horror empfinden. Also Gott gebietet uns sogar, Gefühle von Abscheu und Horror zu haben. Ja, wo kriegt man denn solche Gefühle her? Welchen Knopf musst du drücken, um sowas zu fühlen? Es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst. Aber es gibt einen einfachen Weg. Komm nah genug an das Feuer und du wirst brennen. Komm nah genug mit deinem Herzen an das hassende Herz Gottes. Und der Funke wird überspringen. Und das, was in seinem Herzen lebt, wird anfangen, wenn du es dann nährst und pflegst und kultivierst, wird in dir wachsen. Müssen Gott in seinem Wesen kennenlernen. Nicht nur Gedanken über ihn und schon gar nicht verkehrte Gedanken über ihn, aber so, wie er wirklich ist. Und ihm Raum machen, das in unser Herz hineinzulegen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu begreifen, das Zentrum der Erlösung, das Zentrum, nicht irgendwelche Randsegnungen, das Zentrum der Erlösung ist ein Herz, das mit Gott übereinstimmt. Das ist das Zentrum der Erlösung. Und wenn du das nicht siehst in der Bibel, wird das irgendwo auf Platz 10 oder 20 sein. Ja, das ist auch gut, ein Herz, das mit Gott übereinstimmt. Das ist das Zentrum. Und unser Christsein an so vielen Stellen, in so vielen Gemeinden, funktioniert deswegen nicht, weil das, was für Gott das Erste ist, ist für uns Nummer 15. Wir sind nicht synchron mit dem Heiligen Geist. Er will in die eine Richtung, wir wollen in die andere Richtung. Und wenn wir umkehren und sagen, hier bin ich, wirke du in mir, was dir gefällt. Wirke in mir, was dir gefällt. Änder mein Herz. Und wenn wir dann noch verstehen, dieses Werk Gottes an unserem Herzen geschieht nur dann, wenn wir alleine in seiner Gegenwart sind. Wenn wir das begreifen, dass wir ein neues Herz brauchen, dass Gott ein neues Herz anbietet und dass man es nur bekommt, alleine in seiner Gegenwart. Kein Ehemann kann sagen, Schatzi, geh du und hol für dich und bring für mich gleich mit. Das funktioniert nicht. Jeder muss selber gehen. Jeder muss persönlich den Segen für sich selber abholen. Und es ist nicht ein Segen, der an einem bestimmten Tag gegeben wird und dann ist gut, sondern es ist ein Wachstumsprozess. Und es braucht jeden Tag Nachschub. Jeden Tag muss der Geist Gottes Raum haben, an unserem Herzen zu wirken. Sobald die Kraft Gottes aufhört zu wirken, das ist wie zweiter thermodynamischer Hauptsatz, der sagt, wenn ein System keine Kraft von außen bekommt, zerfällt es. Und so ist mit unserem Herzen. Sobald der Zustrom von heiligem Feuer, heiliger Eifersucht, zärtlicher Liebe und Wohlwollen und Güte und Freundlichkeit und Freude und so viel anderes, sobald dieser Strom aufhört, unser Herz zu berühren, zerfällt es. Und die alten Geschichten, der alte Wahnsinn steht wieder auf. Solange wir hier auf Erden sind, brauchen wir einen permanenten Zustrom der Energie Gottes, des Lebensstromes Gottes. Und darum sehen wir, dass es Gott so wichtig ist, dass wir jeden Tag ihn suchen. Jeden Tag den Weg uns durchkämpfen, durch den Widerstand unseres Fleisches, durch all die Unlust und die Lähmung und die Einladung zur Zerstreuung und all diese Dinge. Bedrückung und Entmutigung und Schwere. Weiß jemand nicht, wovon ich spreche gerade? Okay, dann gehen wir weiter. Jeden Tag haben wir die Aufgabe und die Möglichkeit, durch diesen Sumpf uns durchzukämpfen und aufzusteigen auf dem Berg des Herrn in das Licht seiner Klarheit. Jeden Tag. Und da tut Gott sein Werk. Nicht im Gottesdienst. Gott kann da Menschen berühren, aber unterm Strich ist die Botschaft, du siehst, ich bin gut, jetzt such mich. Gott kann etwas tun an Menschen. Aber wenn du genauer hinschaust, wenn sie versuchen von dem, was sie da erlebt haben, auf einer Konferenz, auf einem Seminar, in einem Gottesdienst, wenn sie versuchen davon zu leben, es funktioniert nicht. Weil es ist nur ein Zeichen. Es ist nur, ich bin da, ich kenne dich, ich meine es gut, jetzt komm und jetzt such mich. Das ist die Message von einer Berührung Gottes. Das ist wunderbar, ich liebe das, wenn Menschen berührt werden vom Heiligen Geist, das ist wunderbar, ich genieße das. Aber es ist nur ein Zeichen, es ist nur eine Botschaft, jetzt komm, ich habe so viel mehr und ich möchte nicht nur punktuell dich berühren, ich möchte, dass du in diesem Strom bleibst. Amen. Dass du da drin bleibst, bleibt in mir, sonst bringt dir keine Frucht. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, ich kann aus dieser Liebe rausgehen, sonst macht doch dieser Satz gar keinen Sinn. Bleibt in meiner Liebe. Wenn wir als Kinder Gottes, von neuem geboren, erfüllt vom Heiligen Geist, sowieso Kraft unseres Status in seiner Liebe automatisch bleiben, dann wovon redet Jesus? Bleibt in meiner Liebe. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und es gibt viele verschiedene Theorien und Ansätze und Ideen, warum es nicht wirklich vorwärts geht in unserem Land. Und ich habe auch eine Idee. Und ich meine, dass der Herr mir gezeigt hat, dass ein Großteil seiner Kinder keine systematische, regelmäßige Zeit mit ihm verbringt. Und stattdessen Stunden und Stunden, Abend für Abend, vor dem Kasten sitzen und freiwillig sich hingeben, dass der Drache sein Gift in ihre Seele haucht. Und der Hunger nach Gott, die Sehnsucht nach Gott, das Verlangen, da ist mehr, Gott hat mehr, es kann Durchbrüche geben, die Dinge können anders werden, wir können mehr erleben von Gott. Dieser Hunger stirbt, wenn wir zulassen, dass der Drache sein Gift in uns hineinbläst. Wenn wir uns Gott hingeben, kommt der Geist, der lebendig macht, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist, der uns das Herz Gottes offenbart, der uns hinzieht zu ihm, der uns die Augen aufgehen lässt über wie herrlich und wie wunderbar es. Und das menschliche Herz ist so gemacht, wenn wir die Reinheit und die Schönheit und die Zartheit und die Freundlichkeit und die Entschiedenheit, die Kühnheit Gottes sehen, sagt unser Herz, hier bin ich. Ich bin dein. Mach mit mir, was du willst. Ich gehöre dir. Hingabe kannst du nicht befehlen. Man kann sich nicht zwingen zu vertrauen. Aber wenn du Gott siehst als den absolut zuverlässigen, vertrauenswürdigen, dann schmilzt dein Herz dahin und sagst, hier bin ich. Ich gehöre dir. Mach, was du willst, aber lass mich in diesem Strom bleiben. Halleluja. Gott möchte, dass wir ihn suchen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir nah bei ihm sind, dass wir in eine Herzensübereinstimmung mit ihm kommen, dass er in uns arbeiten darf, dass er Dinge ausreißen darf. Das sind Dinge in unseren Herzen, die muss Gott ausreißen. Und dann sind da Dinge, die muss Gott einpflanzen. Gott kann Wunder wirken. Er ruft das, was nicht ist, dass es sei. Ein Wort von ihm und auf einmal ist Sehnsucht nach ihm in meinem Herzen. Und dann habe ich nur die Aufgabe, diese Sehnsucht nicht wieder zu töten, weil ich mich umdrehe und wieder inhaliere den Geist der Welt, den Geist der Unreinheit, des Stolzes, der Bosheit, der Gewalt, der Gemeinheit, der Unanständigkeit. Wir bewahren unser Herz und lassen die Dinge, die Gott dort hineingepflanzt hat, aufwachsen. Kein Bauer sät und danach lässt er seine Viehherde über den Acker laufen. Aber wir empfangen den Samen des Wortes Gottes und dann drehen wir uns um und rufen die Schweine. Und lassen Sie unseren Herzensboden durchwühlen. Hast du mal ein Feld gesehen? Ich wohne in Berlin und in Berlin gibt es extrem viele Wildschweine. Extrem viele Wildschweine. Und wenn du in der Dämmerung spazieren gehst, be careful. Du triffst sie. Und wenn du nicht die Schweine siehst, dann siehst du am nächsten Morgen ganze Wiesen, ganze Parkflächen. Also nicht Parkplatz, sondern Park im Rasen. Umgepflügt. Wo du denkst, meine Güte, die müssen ja von abends 6 bis morgens 8 nur gearbeitet haben, wie die Berserker. Wie ist das möglich, dass eine so riesige Wiese über Nacht umgepflügt ist, wirklich umgepflügt ist? Und das ist, was wir tun mit unserer Seele. Wir pfeifen die Schweine und sagen, pflügt doch wieder um, was an Samen gesät worden ist. Das ist verrückt. Das macht kein Bauer. Und wir sagen, die sind dumm. Aber wir sind viel dümmer, wenn überhaupt Bauern dumm sind. Also ich meine, heute heißen die ja Agrarökonomen. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob hier ein Landwirt unter uns ist. Also ich weiß, Agrarökonom ist der richtige Titel auf der Visitenkarte. Bauer, hat man früher gesagt. So, bitte. Aber man sagt so, Sprichwort, dass sie dumm sind. Aber Christen sind dumm. Sie empfangen das Wort und dann drehen sich um und pfeifen die Schweine. Ist das nicht pervers? Und sie füttern ihre Dämonen. Sie füttern ihre Dämonen. Und dann haben sie noch Spaß daran, ins nächste Befreiungsseminar zu gehen. Hallo, bitte. Wann werden wir einmal klar in der Birne? Hallo. Hast du irgendeine Vorstellung, wie fassungslos Engel sind, wenn die mal vom Balkon gucken und sehen, was da wieder abläuft? Die sagen, ich fasse es nicht. Wie ist das möglich, dass diese herrliche, süße, reine, heilige Gegenwart Gottes? Und alle sagen, ah. Und dann gehen sie nach Hause und schmeißen sich wieder in die Jauche. Wie ist das möglich? Ich glaube, das ist ein Riesenproblem für die Engel. Da ist es wieder, der ganz normale Gemeindewahnsinn. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, sagt Jakobus. Die Wankelmütigen, das sind die, die zwei Meinungen haben. Die sagen, ja, ich will Gott, ich will wachsen, ich will dienen, ich will von Gott gebraucht werden. Aber dann haben sie eine andere Meinung. Ich will auch die Welt genießen. Und diese beiden Meinungen passen nicht zusammen. Oder du gehst einen Schritt vor und wieder einen zurück und da bleibst du dein Leben lang. Und es geht nichts vorwärts. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Was bedeutet das? Nimm eine Stunde und werd mal klar im Kopf und überlege, was du wirklich willst. Willst du ein Mann, eine Frau Gottes werden, die Gott wohlgefällig ist, dann musst du ein paar Dinge abschneiden. Du musst sie abschneiden. Tötet die Unzucht und böse Begierde. Du musst Dinge abschneiden. Und wenn du siehst, wie die Grundregeln des geistlichen Krieges sind, des Krieges zwischen Geist und Fleisch, dann weißt du, entweder diese Dinge töten mich oder ich töte diese Dinge. Es geht nichts dazwischen. Entweder böse Begierde, Augenlust, Unzucht, Unreinheit und dieses ganze Zeugs und Habsucht und Gier nach immer mehr Zeugs. Entweder dieses lässt du leben, dann wird es dich umbringen. Oder weil du leben willst, musst du das Zeug umbringen. Es gibt nichts dazwischen. Das ist, was Jesus sagt, das ist, was die Apostel sagen. Und wenn wir das uns vor Augen führen und sagen, ja, also wenn das die Alternative ist, entweder ich werde getötet oder ich töte, okay, dann glaube ich, töte ich lieber. Aber weil wir nicht das klar sehen, weil wir denken, du, wir machen auch Fortschritte und es geht uns auch gut und ab und zu naschen wir mal wieder von den anderen Dingen und das passt schon irgendwie, deswegen geht das immer weiter. Aber wenn wir uns klar machen, das wird uns umbringen. Dann sind wir motiviert. Okay, wenn es so ist, dann bringe ich es lieber um. Wir brauchen eine Gesinnung der geistlichen Gewalttätigkeit. Und wenn wir Sünde nicht hassen, werden wir niemals entschieden gegen Sünde auftreten. Und wenn wir nicht gegen unsere eigene Sünde entschieden auftreten, wir werden niemals Autorität bekommen, andere zu konfrontieren in Liebe, aber in Klarheit. Wir werden keine Autorität bekommen. Wir können predigen über Autorität, aber wir haben keine Autorität. Das ist ein Unterschied. Und das ist, was uns mangelt. Und alles kommt daher, dass wir einen Hollywood-Gott haben, aber nicht den Gott der Bibel. Der ein eifersüchtiger Gott ist. Der sagt, ich will euch ganz haben. Und ich werde niemals tolerieren, dass meine Leute sich ein geteiltes Herz erlauben und dass meine Leute sich den Schweinen zuwenden. Ich werde es nicht tolerieren. Mein Sohn hat sie erkauft. Sie gehören ihm. Aber wo, bitteschön, wo in unserem Land wird ein eifersüchtiger Gott verkündigt? Wo? Wenn ich frage, was sind so die Themen in der Gemeinde? Ich gehe manchmal in Gemeinde und dann sage, ja, was ist gerade so aktuell und was predigt ihr und was sind so die Dinge? Man predigt über vieles, aber nicht über das Herz Gottes. Und eine Botschaft über die Eifersucht Gottes ist extrem selten in unserem Land. Extrem selten. Wie können wir ihn auch predigen, wenn wir ihn gar nicht kennen als den Eifersüchtigen? So, du siehst, alle unsere Probleme gehen zurück zu dem einen Punkt. Wir kennen Gott zu wenig. Zu wenig von dem, was in ihm lebt, lebt in uns. Da kommen alle unsere Probleme her. All das Durcheinander in den Leitungen und das Durcheinander in den Familien und das Durcheinander in der Gemeinde und das Durcheinander zwischen den Gemeinden. Es kommt letzten Endes alles von dieser einen Geschichte. Wir kennen Gott zu wenig. Und das, was im Herzen Gottes brennt, brennt nicht wirklich in unserem Herzen. Das ist unser Problem. Also heißt die Lösung, ich muss Gott kennenlernen. Und wir lernen ihn kennen, wenn wir ihn suchen. Wenn wir Zeit nehmen, jeden Morgen. Und sagen, hier bin ich. Gib mir Hunger nach dir. Hilf mir, dich zu suchen. Zeig mir, dass ich dich brauche. Zeig mir meine Hilflosigkeit. Wenn du mehr von deiner Hilflosigkeit siehst, wird automatisch deine Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes und nach der Erfüllung seiner Verheißungen steigen. Je mehr wir unsere Hilflosigkeit sehen, umso größer wird unser Schrei nach Gott. Selig sind, die geistlich arm sind. Aber wir sind ja stark, wir haben alles, wir sind fit, wir sind... Wow, wir sind die Überwinder, wir haben alles, ihr Lieben. Jesus sagt, du brauchst Augensalbe. Du bist gar nicht reich, du bist nicht gut ausgestattet, du bist nicht so, wie du denkst. Du brauchst Augensalbe, um zu sehen, deine Armut, deine Nacktheit. Und wenn der Herr uns die Augen auftut, werden wir motiviert. Weil dann sagen wir, Herr, wir sind so arm, wir sind so bettelarm. Und da sind die Reichtümer und die gehören ja uns. In der Gegenwart Gottes sehen wir unseren Zustand. In der Gegenwart Gottes sehen wir sein Herz, seine Güte, seine grenzenlose Willigkeit, uns zu geben, was wir brauchen. In der Gegenwart Gottes sehen wir es. Und in der Gegenwart Gottes wird unser Herz geformt. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Gott sagt, ich werde meine Furcht, Jeremia 32, 40, ich werde meine Furcht in euer Herz legen, damit ihr nicht von mir abweicht. Warum weichen wir so schnell ab von den Wegen der Reinheit und der Wahrheit? Warum? Weil keine Furcht Gottes da ist. Die Furcht Gottes ist dazu da, dass wir nicht mehr abweichen von Gott. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir weichen. Aber da sind so wenige, die sagen, Herr, gib mir mehr von deiner Furcht. Gib mir die Furcht des Herrn, gib mir die Furcht Gottes. Da sind so wenige, die das beten. Weil wir denken, oh, wofür brauchen wir das? Das ist doch komisch, irgendwie Furcht Gottes. Ich meine, wofür soll das gut sein? Wenn du nicht weißt, wofür Furcht Gottes gut ist, studiere das Wort Gottes, was die Segnungen und die Folgen der Furcht Gottes sind. Und danach wird dein Leben simpel. Weil du weißt, du brauchst nicht 10 Dinge, du brauchst nicht 20 Sachen, du brauchst nicht 100 Sachen, du brauchst nur eins. Nur eins. Ein Herz, das Gott fürchtet. Weiter nichts. Weiter nichts. Das ist dasselbe wie zuerst trachten nach dem Reich Gottes. Das ist dasselbe wie Matthäus 22, 30, den Herrn von ganzem Herzen lieben. Das ist, was wir brauchen. Jesus sagt, Martha, Martha, du bist um vieles besorgt. Aber nur eins ist nötig, nur eins. Nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, nur eins. Nur eins. Und wenn dieser herrliche Tag kommt, wo du begreifst, für dich ist nur eins nötig, dann wird dein Leben einfach werden. Viele leben ein so kompliziertes Leben. Und sie verstehen gar nichts. Sie verstehen ihre Gefühle nicht. Sie verstehen ihre Umstände nicht. Sie verstehen nicht, was da passiert und warum all das passiert, was sie nicht wollen und warum das nicht passiert, was sie nicht wollen. Sie sind konfus über ihr Leben und sagen, ich verstehe Gott nicht. Wenn du ein Herz hast, was nur Gott dir geben kann, ein Herz, das Gott fürchtet, dein Leben wird so einfach sein. Und du verstehst, dieser schwierige Mensch, der mich so plagt, den hat Gott aus lauter Güte in mein Leben gestellt, damit ich an mir selber verzweifle. Und wir klagen nicht mehr Gott an, Herr, warum? Und kannst du den nicht wegnehmen? Und wir verstehen die Güte Gottes, weil wir seine Wege kennen. Und mit seinen Augen sehen die Dinge ganz anders aus, als wie wir die anschauen. Ganz anders. Ganz anders. Und dann hört das Beschweren und Klagen und Jammern und Murren und Besserwissen, das hört dann auf. Und wir sind in Frieden. Wir sind in Frieden. Ja, da gibt's Leute, die erzählen Lügen über mich. Halleluja, ich danke Gott dafür. Denn die arbeiten an meiner Heiligung und sogar mit ziemlicher Energie und Entschiedenheit. Halleluja. Das ist wunderbar, ich brauche solche Leute. Ich kämpfe nicht, ich muss mich nicht wehren, ich muss nicht mich rechtfertigen. Ich sage, danke Herr, segne sie, gib ihm viel Ausdauer. Amen. Dein Charakter wird geformt durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten, durch ungerechtfertigte Angriffe. Da wird offenbar, was da alles noch in dir ist. Wie viel Verlangen da ist. Die müssen doch jetzt mal alle wissen, was für ein netter, guter Kerl ich bin. Ich meine, das muss doch jetzt mal endlich mal. Nicht wahr? Da gibt es ja schließlich Anwälte, die einem zum Recht verhelfen. Ja, nimm nur den Anwalt. Aber du wirst nicht in das Bild Jesu kommen. Es braucht böse Menschen. Was sie tun, ist immer noch Sünde. Das ist eine Sache zwischen ihnen und Gott. Und Gott wird mit ihnen das behandeln, wenn die Arbeit fertig ist. Aber Gott gebraucht deine Feinde, um dich in die Mangel zu nehmen, um dich an deine Grenzen zu bringen, um dich in Verzweiflung zu bringen, um dich in Hilflosigkeit zu bringen. Meine Güte, was für eine Predigt heute. Ich gehe hier durch die Wiese und mal da und mal da und mal da und mal da. Ich hatte den Eindruck, ich bete, und habe kein Konzept und komme einfach und gucke, was kommt und bin sehr erstaunt, was alles kommt. Für den einen ist das, für den anderen ist das, für den anderen ist das. Für jeden ist was drin. Amen. Ich weiß es, weil es der Heilige Geist ist, der Dinge berührt, die ich nie geplant habe. So mach es fest. Du brauchst nicht mehr Geld, du brauchst nicht ein besseres Auto, einen besseren Job, eine größere Wohnung, einen besseren Ehepartner. Was du brauchst, ist ein neues Herz. Was du brauchst, ist ein Herz, in dem die Furcht Gottes wohnt. Was du brauchst, ist ein Herz, das Bahn macht, dass das wohnen darf in dir, was in Gott wohnt. Du hast Gerechtigkeit geliebt und du hast Gesetzlosigkeit gehasst. Hier ist mein Herz, lehre mich das Gute, das Wohlgefällige, das Gottgemäße zu lieben. Und lehre mich das Böse, die Lüge, die Heuchelei, die Unehrlichkeit, die Trickserei und all das andere Zeug. Lehre mich das zu hassen. Weil weißt du, die Dinge, die du hast, also mit SS, sind keine Versuchung mehr für dich. Ja. Die Dinge, die für dich ein Horror sind, sind für dich keine Versuchung. Stell dir vor, irgendein Gericht, irgendeine Speise, wo du sagst, also wenn ich nur dran denke, ich muss nicht mal sehen oder riechen, ich muss nur dran denken, dann da wird mir schon ganz anders. Ja? Hat jeder so eins? Okay, die keins haben, ich helfe dir. Es gibt Länder in Afrika, da gibt es dicke, fette Maden, die sind ungefähr so wie mein Finger, so dick und weiß und so haben so Ringe, so Speckringe, ja, so. Und das ist für diese Leute Delikatesse, diese dicken, fetten Maden lebend. Okay, jetzt hat jeder irgendeine Speise, ja? Okay, das war nur die Hilfe für die zwei, drei, die sagen, du, ich esse eigentlich alles, ich bin das Rest des Schweins der Familie, also ich verwerte alles und alles geht bei mir rein. So, jetzt haben wir alle den Punkt, dass wir alle eine Speise haben, wo wir denken, oh, bitte, niemals, niemals, ja? So, und jetzt stell dir vor, nach dem Gottesdienst, jemand kommt, ach, mein Freund, lange nicht gesehen, wie schön, dass du da bist, pass auf, ich lade dich ein, komm, wir gehen essen. Und es gibt XY. Und XY ist das Ding, wovor du den totalen Horror hast. Was tust du? Schweißausbruch, Hilfe, schnell das Handy, alle meine Fürbitte anrufen, bitte betet, dass ich stark bin, dieser Versuchung zu widerstehen. Bitte, helf, dass ich nicht schwach werde. Helf, dass ich nicht einknicke. Es könnte die Gefahr bestehen. Ich könnte doch diese Speise zu mir nehmen. Bitte, bete, dass ich stark bin. Nee, du bist stark. Der Horror in dir sagt, lieber Freund, niemals, nur über meine Leiche. Dieses Zeug mit mir, no way. Was gibt dir die Stärke? Der Horror. Ich war früher in Drogen. Aber ich hasse Drogen. Und ich finde Drogen total verrückt. Total blödsinnig. Und seitdem Gott mich befreit hat, nicht ein einziges Mal habe ich kämpfen müssen mit diesem Ding, oh, vielleicht sollte ich doch zurückgehen, das war doch eigentlich doch eine tolle Sache. Es hat mich beinahe umgebracht, das war keine tolle Sache. Und es ist nie eine Versuchung für mich gewesen, weil ich einen Horror davor habe. Gott kann uns Horror geben auf unsere Lieblingssünde. Er kann es. Er ist ein schöpferischer Gott. Er ruft, was nicht ist, dass es sei. Wir müssen ihm nur Gelegenheit geben. In seiner Gegenwart ändert er unser Herz. Das heißt, unseren Geschmack, unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Einstellung. Jeremia 33. No, 31, Vers 33, Jeremia 31, Vers 33. Das neue Herz kommt zustande, indem Gott sein Gesetz, das ist sein Sinn, seine Gedanken, seine Ordnung, sein Wille, er schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Das heißt, das Herz bekommt eine neue Prägung. Das Herz bekommt einen neuen Geschmack. Oder für die Computerfreaks ein neues Betriebssystem. Was Gott macht, ist Format C. Gibt es noch DOS-Freaks hier unter uns? Format C. Danach ist fertig. Und dann ist Platz da und ein neues Betriebssystem wird aufgespielt. Gott lässt mich Anteil haben an seinem Geschmack, an seiner Freude und an seinem Horror. Halleluja. An seiner Freude und an seinem Abscheu. Verabscheut das Böse bedeutet, komm jeden Tag, bring dein Herz und lass Gott da weiterarbeiten, wo er gestern aufgehört hat. Und lass es vertiefen, den Abscheu auf die Sünde. Und die Sehnsucht und die Wertschätzung und die Begeisterung für das Gute. Lass Gott deine Gefühle umarbeiten, die einen neuen Geschmack geben. Das ist das Zentrum der Erlösung. Dann ist Gehorsam nicht mehr etwas, ja Herr, ich muss dir gehorsam sein, aber alles in mir schreit nach dem Dreck dieser Welt. Das ist doch nicht Erlösung. Ich meine, wenn ich begreife, ich soll gehorsam sein und ich spüre, da sind alle möglichen Kräfte, die mich wegziehen wollen und ich benutze meine Entschiedenheit und sage, Herr, ich will dir gehorsam sein, ist das gut. Aber das ist noch nicht Erlösung. Wir werden nicht im Himmel sein und uns zurücksehnen nach dem Dreck dieser Welt. Und sagen, Herr, hier bin ich, ich soll ja anbeten, will ich ja auch. Aber eigentlich, ehrlich, ich möchte mal einen kleinen Ausflug machen und ich möchte mal irgendwie mal wieder richtig so die Schweine reiten. Keiner von uns wird im Himmel auch nur einen Anflug von solchen Gedanken haben. Warum? Weil da das Werk vollendet ist. Weil wir dort Sünde so schrecklich empfinden, wie Gott sie empfindet. Und da wird nichts in uns rufen und schreien und locken, sondern wir werden sagen, Dank sei Gott. Das ist hinter mir und es kommt niemals mehr wieder. Niemals, niemals. Und Gott fängt nicht im Himmel an uns zu arbeiten, sondern hier auf der Erde. Und wir suchen ihn und wir sagen, hier ist mein Herz. Als ich verstanden habe, der Zweck meiner Zeit mit Gott am Morgen ist, dass ich mein Herz ihm gebe und dass ich ihm erlaube, an meinem Herzen zu arbeiten, habe ich eine ganz neue Beziehung zur stillen Zeit bekommen. Ganz neue Sicht, ein ganz neues Verlangen, eine ganz neue Priorität hat das bekommen. Und wenn wir das tun, jeden Tag, nicht aus Pflicht, nicht aus Zwang, sondern wir wollen anders werden. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen ihn erfreuen. Dann werden wir wachsen, 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 wachsen. Wir werden verändert werden und immer mehr vom Wesen Jesu wird sichtbar werden. Immer mehr. Und du triffst alte Kumpels wieder und du sagst, ey, was ist mit dir passiert? Du bist da so anders. So kenne ich dich ja gar nicht. Was ist denn das? Aber wenn sie zu dir sagen, ach, schön dich zu sehen, prima, immer noch der Alte, dann hast du meine Botschaft nicht gehorcht. Okay? Ich bin jetzt fertig, ja. Okay. Aber lass mich noch zum Schluss. Halleluja. Hast du was zu beten nach dieser Botschaft? Bete das, was auf deinem Herzen ist. Vater, wir danken dir. Du bietest uns an, unseren Geschmack zu verändern, Gefühle, die da nicht mehr hingehören, abzutöten. Und neue Gefühle hervorkommen zu lassen. So danken wir dir für deine Gnade. Und wir wollen diese Gnade ausschöpfen. Wir wollen diese Gnade nicht vorbeiziehen lassen. Wir danken dir, dass du uns ein neues Herz gibst. Eine Übereinstimmung, eine Haltung, wo wir dich mehr lieben als unser Leben. Das kannst nur du tun. Aber du hast es versprochen. Ein neues Herz, das dich nicht mehr betrüben will, das dich nicht beleidigen will, das nicht kalt und gleichgültig ist dir gegenüber. Und Vater, wir bitten, dass wir diese Erinnerung, diesen Motivationsschub festhalten und dass wir unser Leben disziplinieren und Fleiß aufbringen und in deine Gegenwart kommen, unser Herz dir hinhalten. Und dir erlauben und dir vertrauen, dass du in uns wirkst, was du versprochen hast. Danke für Gnade zum Wachsen, Gnade zur Veränderung, Gnade in das Bild Jesu, umgestaltet zu werden. Wir danken dir. Und ich segne jeden, der das jetzt gehört hat. Ich segne jeden, der das hört auf CD. Komm, Heiliger Geist. Hilf, dass wir diesen Impuls nicht unterpflügen und vergessen, sondern hören und tun und empfangen und erleben. Halleluja. Amen. 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 Danke.